Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Rendite ohne Drama. Heute mit Edouard Blanc, langjähriger Nationaltrainer des Schweizer Ruderteams und jetzt Weltreisender im Wohnmobil. Edouard, wo finden wir dich jetzt gerade?
Also jetzt bin ich im Schweden, in der Stadt Stromstadt, und gestern war ich noch auf die Kosta-Inseln. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen für jeder, der die Südküste Schwedens bereist. Das ist jetzt im Moment in Südschweden der Höhepunkt.
Okay, sehr schön. Auf deine Reise kommen wir nachher noch zu sprechen. Gerne möchte ich den Einstieg machen und dich etwas genauer vorstellen. Am besten machst du es vielleicht nachher gleich selbst. Aber ich habe neben der Faszination zum Rudersport festgestellt, dass wir noch was anderes gemeinsam haben. Und das ist nämlich, dass wir beide im Fußball und Tennis so gut wie unbrauchbar waren und deshalb mit dem Rudersport angefangen haben. Das ging mir ähnlich. Ich habe es dann auch mit Petanque probiert, aber selbst das war nichts. Für die Zuschauer gibt es kaum etwas Langweiligeres als ein Ruderrennen. Wie kommt man dazu, sein ganzes Leben diesem Sport zu widmen?
Ja, ich habe in der Nähe, also ich komme aus Lausanne ursprünglich und ich habe ganz in der Nähe vom See gewohnt. Und da war mein Großvater schon im Ruderclub oder im Verein, nicht in Lausanne, aber in Vevey tätig, sogar als Präsident lange Jahre. Und da bin ich eigentlich ziemlich schnell, wollte ich auch auf die Boote mal steigen und probieren. Und da war für mich, also ich denke, das ist mehr meine persönliche Geschichte, aber ich habe leider sehr früh ein Ereignis gehabt in der Familie. Meine Mutter ist verstorben und da musste ich ziemlich schnell in einer Club oder in einer Gesellschaft kommen, wo ich da wirklich Unterstützung und auch ja Kollegen und Kollegenkreis und auch ein bisschen das Ausdauer, das tut am Kopf gut, ein bisschen frische Luft und auf dem See gleiten, das war für mich fast wie eine kleine Therapie. Und da habe ich angefangen, und da ich sonst zu Hause nicht so viel hatte, war ich ziemlich schnell, also eigentlich für meinem Alter, ich habe mit neuneinhalb angefangen, ist eigentlich zu früh. Da musste mein Vater noch etwas unterschreiben, dass ich das überhaupt darf, so früh. Und ein Schwimmtest machen, aber alles egal. Eigentlich bin ich, mein rutscht eigentlich drinnen und man merkt gar nicht, wie das eigentlich einem nimmt, oder? Das ist einfach zweimal in der Woche und plötzlich ist man 4, 5, 10, 13 Mal und dann fast ein ganzes Leben lang drinnen. Und so bin ich, es ist wirklich Leidenschaft, genau.
Ja. Also das kann ich bei mir, also vielen Dank, das kann ich selbst auch bestätigen im Rudern. Ist lustig, ich habe eben auch lange gerudert und ich rudere immer noch. Also wir waren ja vor kurzem im März selbst im Doppelvierer miteinander draußen. Also ist diese Leidenschaft, die bleibt sehr, sehr lange. Eben, du hast dein ganzes Leben dem Rudersport gewidmet. Das heißt, was meine ich damit? Du warst ja als Trainer von der Schweizer Nationalmannschaft in Rio an der Olympiade und in Tokio dabei. Jetzt sind es nur noch knapp 70 Tage bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Verfolgst du das Geschehen noch? Was denkst du, wenn ja, was denkst du, liegt für die Schweizer Mannschaft an diesen Olympiaden drin?
Also ich verfolge es von Weitem, weil ich habe selber noch Athleten, also die Athleten, die ich noch selbst gecoacht habe, viele sind noch da jetzt in Paris am Start und ich möchte da nicht reinfunken oder so. Also ich trenne diese Rolle ganz klar. Also ich verfolge aus der Ferne. Und ich denke trotzdem, dass es wirklich dieses Jahr gelingen wird, dass die Schweiz wieder einmal eine Olympiamedaille und sogar vielleicht zwei. Also ich sehe der Doppelzweier der Leichtgewichte sehr, sehr stark. Männer sehr, sehr stark drinnen und der Schweizer Zweier ohne, also in der Schwergewichtsklasse Zweier ohne. Und ich denke wirklich, diese zwei Boten könnten sich eine Medaille holen.
Ja, da hatten wir die Daumen gedrückt. Jetzt ein lustiges Thema, dass du sicher kennst, ist, dass viele Kollegen meinen Rudern, die sagen mir immer, ich war auch schon mal auf der Rudermaschine, auf dem sogenannten Ergometer im Gym und ich bin so fit, wenn ich irgendwie vielleicht ein halbes Jahr nur rudern würde, dann könnte ich auch an eine Olympiade gehen. Bleiben wir beim Spitzensport. Kannst du uns ein bisschen so den Zeitaufwand umschreiben, den ein Top-Ruderer pro Woche hat? Wie intensiv wird da trainiert? Wie viele Stunden sind das? Genau, wie sieht so ein Trainingsplan aus in der Olympiavorbereitung?
Also es ist nicht nur Olympiavorbereitung. Grundsätzlich ist die Olympiavorbereitung fast ein bisschen das Einfachere, weil die Arbeit ist schon vorher gemacht. Man muss nie vergessen, dass im Rudern die Quotenplätze schon eigentlich im Vorjahr geholt werden. Also an die WM 2023 werden Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris geholt. Es gibt zwar noch dieses Jahr eine Möglichkeit, aber die ist wirklich, es gibt nur noch eins beziehungsweise zwei Plätze für das ganze Welt zu holen und in jeder Kategorie, und die ist fast unmöglich zu machen. Also ich denke, das harte Training haben fast die Jungs hinter sich, also sicher das härteste. Aber man muss das vorstellen mit mehr als 1050 Stunden pro Jahr. Das sind im Schnitt 22,5 Stunden in der Woche. Gerudert wird etwa 6000 Kilometer. Und wenn ich sage gerudert, ist nur auf dem See. Und das ist nur etwa 45% der Trainingszeit. Ja, die Leute müssen merken dann noch, also die 6000 Kilometer schon auf dem Fahrrad, also die gute Fahrräder, die machen das ohne Probleme, aber das ist schon einige Distanz. Also deine Kollegen, wo behaupten, mit zwei Trainings in der Woche auf der Rudermaschine, die sind so sogenannte Dreamers, weil das geht nicht. Und auch zu den Zahlen, was sich jetzt entwickelt hat, ist eigentlich das Maximalkrafttraining. Man hat gemerkt, dass in der Ruder im Ruderrennen selbst braucht man eine gewaltige Kraft am Start und am Finish. Und wenn man die nicht hat, dann ist wie schon das Rennen schon wie gelaufen nach 300 Meter. Weil man sitzt schon eine halbe Länge dahinter, das ist fast nichts. Aber trotzdem, um die zurückzuholen, die halbe Länge, das braucht einfach zu viel. Also es braucht wirklich Rohkraft aus dem Startblock hinaus. Und das hat sich entwickelt. Zu unserer Zeit machten wir noch viel Circuit-Training, sogenannte so Ausdauertraining. Und das machen wir jetzt mehr im Boot, mit spezifischem Krafttraining, mit so Bungees, mit so Gurt um das Boot herum. Aber sonst im Kraftraum auch wirklich so Rohkraft, also wirklich athletisch wie Gewichtsheber. Und noch vielleicht ein paar Zahlen zu die Kollegen, ein paar Zahlen. Also ich konnte selbst, hatte eine von der Top 5 Athleten weltweit auf dem Ergometer, das war Barnabé Delars, er ist jetzt auf Alinghi übrigens, also die alle, wo im Segeln interessiert sind, können jetzt Alinghi schauen. Er ist da im Motorraum und leistet auch was, damit der Segel schnell bewegt. Aber Barnabé habe ich vor meinen Augen festgestellt, ein 5:39.9 auf 2000 Meter, das ist die Distanz auf Rudern, also ein 5:39.9. Und das heißt im Schnitt unter 1:25.0 pro 500 Meter. 1:25.0, das viermal hintereinander. Also die, wo das probieren möchten, machen zuerst das einmal 500 Meter unter 1:25 und dann schauen sie noch, wie viele Schläge danach die noch atmen können. Ich glaube nicht so lange. Und der Barnabé konnte das viermal hintereinander. Und das war sicher zu seiner Zeit in der Top 5 der Welt. Das hat ja geklappt. Also das ist wirklich, also viel, viel Training. Ja, man sieht mehr als 1050 Stunden pro Jahr. Und das ist reine Trainingszeit. Das zählt nicht mit sonst noch Yoga oder Dehnung oder sonst was, alles dazu kommt. Wirklich Training.
Ja, okay. Kurzer Übergang. Du bist jetzt in deinem Wohnmobil unterwegs. Also bist eben seit Tokio 2021 nicht mehr Nationaltrainer. Kannst du ein bisschen erzählen über deinen Trip und vor allem dann auch, was hat Lent mit dem zu tun? Vielleicht Stichwort passives Einkommen. Ich finde das sehr faszinierend. Ich finde das, find das eine super Idee, eine Weltreise zu machen, sich Zeit dafür zu nehmen. Und eben, man muss dann doch schauen, dass man irgendwie Geld verdient. Wie ist es dazu gekommen? Kannst du da vielleicht noch ein paar Antworten geben?
Also dazu gekommen ist, dass ich kein YouTuber bin und kein Instagrammer und ich weiß nicht wirklich, wie viel YouTube-Kanal das es gibt, wo Leute wirklich draus etwas auch verdienen können. Das weiß ich nicht. Ich merke selber auch in der Reise, man braucht einfach viel Zeit, um sich Wasser besorgen und Pläne machen und wo schlafen und was der nächste Ausflugsziel und zu planen. Und da möchte ich eigentlich für die Reise voll zur Verfügung stehen und mich nicht damit noch mit Filmen und Kamera und sonstige Arbeit. Ich habe natürlich das Glück, dass ich vor der Reise etwas auf der Seite hatte, weil ohne das Batzeli oder ohne das etwas auf der Seite kann man da nicht wirklich lang reisen. Und eine für mich Weltreise habe ich so genannt, das ist eine langfristige Reise. Es kommt nicht darauf an, wo man hingeht, aber einfach, dass man das genießt und jeder Schritt eigentlich schätzt. Und da habe ich mich überlegt, okay, mit was ich auf der Seite habe, was ist jetzt schlau? Ich hatte im Immobilienmarkt hatte ein bisschen mein Vater, ich kenne das, viele sagen, Immobilien ist das absolute Top. Vielleicht für Pensionskassen, die ganze fast Städte haben oder die ein paar wirklich Hochhausgebäude seit langem haben und wirklich da inkassieren können. Aber Immobilien, man muss schauen, okay, kurzfristig, wenn man etwas neu kauft oder noch brauchbar, aber irgendwann kommt die große Rechnung, jetzt sowieso mit Dämmungen, mit Dächern, mit Umwelt, das, mit Elektroautos und alle Mieter wollen da einstecken können und. Also die Kosten, die decken eigentlich, was die Ausgaben sind, aber wirklich Rendite ist schwierig. Dann gibt's Börse, natürlich, aber Börse ist eigentlich primär die Banken, die nehmen immer als erstes. Okay, du zahlst auf jeder Aktion, die du kaufst, da zahlst du Gebühr beim Kaufen, Gebühr beim Verkaufen, Gebühr für Konto halten, Gebühr. Okay, denen geht's gut, aber da habe ich noch keinen Rappen verdient. Wenn du ein Zwischenmann hat, der dir da so solche Sachen empfiehlt oder so eigentlich so ein Broker sozusagen, der nimmt auch seine Gebühren, ob du positiv oder negativ machst. Also du machst 3 Monate negativ, er kriegt seinen Lohn, du kriegst nur negativ, plus hast du ihn bezahlen müssen, plus die Gebühren. Also bis deine Aktien wieder so grün sind, so im Positiv sind, dass du eigentlich jetzt etwas draus kriegst, schwierig. Und deswegen bin ich eigentlich über Google und gesucht, über passives Einkommen und da bin ich auf Lend gestoßen. Und ich habe immer gedacht, es muss ja jemand interessiert sein, dass jeder, für mich ist klar, jeder muss was dran verdienen. Das ist klar, okay? Der, wo die Plattform hat, eigentlich Lend, muss was verdienen. Der, wo das Geld braucht, muss vielleicht etwas weniger zahlen als übliche Banken. Und der Investor, der das Geld zur Verfügung stellt, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber muss auch was verdienen. Zuverlässig. Und regelmäßig. Und das war für mich ganz klar. Und was mir gefällt, ist, dass du eigentlich da einstellen kannst, wie viel du pro Projekt zahlen möchtest. Und dann bist du drin. Und dann kannst du einfach, und dann schaust du. Und da habe ich, also es ist ja risikoabhängig. Alles ist risikoabhängig, ist klar. Wenn du Bitcoin kaufst, ist volles Risiko. Wenn du beim Land bist, hast du weniger Risiko. Aber da auch kannst du dein Risiko selbst ein bisschen einschätzen. Und auch die Summe pro Projekt, also wenn du da gut verteilst, ich denke, das solltest eigentlich ohne große Probleme durchkommen. Und da rechne ich mit 3-5% Rendite. Und für mich ist das sorgenfrei reisen. Okay, das erlaubt mich einfach, jeden Morgen aufstehen zu können und denken, okay, das arbeitet für mich. Ich kann mich jetzt auf die Reise konzentrieren, ich kann die Zeit genießen. Und wenn ich zurückkomme, habe ich ein bisschen von der Zinsen leben können und der Geld ist ja nicht weg, weil das kommt ja alles zurück grundsätzlich mit Zinsen obendrauf. Und das gefällt mir. Und ich denke, alles andere, also Immobilien, wenn du aus der Ferne das probiert, etwas zu machen, ist sehr schwierig. Dann hast du noch Agentur, die musst du auch zahlen. Die sind auch immer beschäftigt im Kontakt und Waschmaschine muss gewechselt. Also ich habe diese Erfahrungen gemacht. Und Lend ist für mich wirklich, ich finde es schade, dass nicht mehr Leute das merken. Also das muss, weil es braucht, jeder konsumiert. Okay, das ist klar. Jeder konsumiert. Und jeder will etwas und wenn er das sich nicht sofort leisten kann, dann nimmt er einen Kredit und es muss ja einen Zwischenweg geben zwischen Kredit haben und die Leute, die ein bisschen Geld auf der Seite haben, vielleicht nicht so viel konsumieren und das zur Verfügung stellen andere Leute. Und diese Plattform, also ich finde es einfach, ja, genial.
Vielen Dank, ja. Eben, wir sind ja nicht erst seit gestern unterwegs. Also dieser Podcast, den machen wir auch, weil wir jetzt im Mai einen 100-monatigen Track Record zeigen können. Und der ist nachgewiesenermaßen, also von externen Agenturen betrachtet, ist das genau die Rendite, die wir in der Vergangenheit eingefahren haben, 3-5% pro Jahr. Und wir geben natürlich alles, dass es weiterhin so bleibt oder sogar noch besser wird jetzt, wo das Zinsniveau allgemein ein bisschen höher ist. eben als Nationaltrainer hast du ja immer Top-Leistungen gefordert. Du hast mal gesagt in einem Interview, also ich glaube, das war, als wir uns getroffen haben, hast du mal gesagt, deine letzten 7 Jahre hast du eigentlich mit irgendwie 80 Zentimetern verbracht, weil das ist so der Unterschied zwischen der Gold- und der Bronzemedaille an den Olympischen Spielen. Wo denkst du, sind bei Lend noch 80 Zentimeter rauszuholen? Und wo denkst du, es lohnt sich der Einsatz für diese 80 Zentimeter, weil sind wir dann auch eben Goldmedaille anstatt nur Bronzemedaille?
Also ich denke, von alles, was ich brauche, von der Plattform, von alles, das, ihr seid schon ganz hoch dabei. Ich denke, der große Schritt, und das ist meine eigene Einschätzung, der große Schritt ist irgendwie die Masse, das zu verbreiten, dass es sowas gibt. Weil ich finde, grundsätzlich, und ich weiß nicht, vielleicht werden da ein paar Banker zuhören oder so, aber grundsätzlich finde ich eine Frechheit, wie die Gebühren immer so hoch sind. Das kann nicht sein, dass der Investor einfach immer als Zweite oder Dritte mit seinem Geld, seinen Mitteln immer da behandelt wird. Also das nervt. Und irgendwie, wenn ich das empfinde, bin ich sicher nicht der Einzige. Und es gibt alle, die wo beim Land schon sind, die haben schon gecheckt. Es gibt sehr wahrscheinlich auch andere so Plattformen, die das Ähnliche machen. Aber ich denke auch so, ich weiß nicht wieso, weil ihr seid vielleicht nicht so gern gehabt bei den Banken, weil natürlich da verlieren sie ein bisschen Business. Aber ich denke, die Verbreitung, weil ich mittlerweile habe ich Kollegen und sie sagen, es muss nicht viel Geld sein. Aber sie sagen, ja, ich habe jetzt Geld auf der Konto. Jetzt ist noch gestern noch ein Artikel wieder losgekommen. SNB, Schweizer Nationalbank reduziert jetzt Zinsen. Also Banken sofort. Es ist eigentlich wie Dieselpreis oder Benzinpreis. Nach hinauf geht es, also es ist eigentlich umgekehrt, aber nach hinauf geht es ganz schnell und hinunter geht es nie. Also das kann ich jetzt wieder feststellen in Schweden. Ein Liter Diesel kostet 1,45 Franken, glaube ich. Umgerechnet okay. In Schweizer Franken ist natürlich Kronen hier. Aber das ist auch, da in Banken, wenn die Zinsen eigentlich hoch gehen, gehen sie ganz, 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 ganz langsam hier hoch. Und dann nach einer Woche, wenn die SNB runter ist, dann bam, dann direkt, jetzt ist 0% Rendite fertig. Du darfst gar nicht mehr. Du musst sogar zahlen, dass du überhaupt bei uns, sei so froh, dass wir dein Geld da behalten. Also das ist für mich Frechheit. Und ich möchte wirklich so gut wie möglich Lend pushen und Lend bekannt machen, also solche Plattform, um die zu zeigen, dass es grundsätzlich so nicht geht.
Ja, super. Vielleicht für die Zuhörer, die noch kein Lend-Konto haben, erkläre ich schnell das Gebührenmodell bei Lend. Also wir nehmen von dem Kreditnehmer bei der Auszahlung eine Gebühr und der Investor, eben wie Eduard, die bezahlen laufend eine Gebühr, die ist aber völlig transparent. Man sieht bis auf den letzten Rappen, wo die Gebühr anfällt. Da wird nichts versteckt. Wichtig ist auch, dass eben, wie du erwähnt hast, wenn der Kunde, also wenn der Kreditnehmer nicht zahlt, dann verdienen wir auch keine Gebühr. Das heißt, wir haben das gleiche Interesse wie du. Wir machen alles, dass der Kreditnehmer wieder zahlt. Das sind, wie du dir vorstellen kannst, immer ungefähr 1% der Leute, die 99% der Arbeit ausmachen, eben wie auch auf diesen 100-Monate-Track-Record, wenn man da zurückblickt. Mit den allermeisten Kunden haben wir überhaupt keine Probleme und die verstehen alle, dass es ein Kredit ist und der bedient werden muss und so bekommen wir dann auch unsere Gebühren von den Anlegern. Uns ist eben wichtig gewesen von Anfang an, als wir die Plattform gebaut haben, dass wir es eben nicht machen wie eine Bank, sondern dass wir die Gebühren ausweisen. Klar, es gibt Gebühren, niemand kann gratis arbeiten, aber mit dieser Gebühr wird auch ein Service erbracht, der eben was bringt. Ja, vielleicht zum Abschluss, jetzt bist du in Schweden. Und es ist schön, dich wieder mal zu sehen, so nach 3 Monaten. Wo geht's als nächstes hin? Und ja, du bist kein YouTuber. Das ist finde ich sehr sympathisch. Und deshalb schätze ich es umso mehr, dass du an diesem Podcast teilnimmst, weil dann bist du schon ein bisschen Podcaster. Und gerne würde ich und vielleicht auch die Hörer erfahren, wo es als nächstes hingeht.
Also als nächstes geht's nach Norwegen. Also ich bin über Dänemark gekommen, schon lange in Dänemark geblieben, fast 15 Tage. Jetzt nur die Südküste Schwedens gemacht, damit es nach Norwegen geht. Also man muss von Schweden ein bisschen so westlich nach Norwegen zu gelangen. Und dort möchte ich den Frühling erleben. Also anfangs Mai oder Mitte Mai sind auch die Pässe dort in den Bergen. offen oder machen offen. Und da möchte ich fast einer der Erste sein. Also der Erste wird man sehen, nicht, aber das wird sicher schön, noch die Pässe mit Schnee bedeckt auf der Seite und so zu sehen. Und dann hoffentlich Lofoten bis ganz oben. Und Schweden kommt erst nachher wieder nachher als der Rückreise. Da gibt es noch eine ganz, ganz lange Schwedenzeit und dann noch Finnland. Und dann würde ich sagen, über Finnland, dann Estland, Lettland, Litauen, Polen und so weiter hinunter. Bulgarien, Türkei, Georgien, Armenien. Und das wäre es eigentlich bis, das ist der Plan, bis Frühling nächstes Jahr. Und dann möchte ich so weit wie möglich eben östlich sein. Also Georgien muss ich noch schauen, wie ich darüber komme. Das Ziel ist nach Mongolei. Aber wenn ich jetzt eigentlich losgefahren wäre nach Mongolei, wäre ich fast zu spät in der Saison, weil man muss Mongolei eigentlich im Frühling oder Sommer erleben. Im Winter vielleicht ist es ein bisschen härter dort. Und deswegen muss man auf eine so lange Reise auch ein bisschen schauen, wie die Klimazonen aussehen und wenn man wo sich befinden möchte. Und deswegen eigentlich nächsten Frühling, also jetzt ist mehr Europa und auch Ostblock, also ehemalige Ostblockreise. Und dann geht es richtig Osten, vielleicht über Iran, auch vielleicht über Russland, auch vielleicht über Kaspischen Meer. Es gibt ein Fähre Aserbaidschan direkt nach Kasachstan. Ich muss schauen, da was sich, aber in einem Jahr kann sich denn so viel entwickeln. Sei es in Iran, sei es in Russland oder sowieso, dann muss man erst eins nach dem anderen schauen. Aber jetzt, also morgen geht es nach Norwegen.
Sehr cool. Ja, ich hoffe, dass das mit der Reise gut geht. Ich glaube, du hast ja auch ein Wohnmobil selbst gebaut und ausgebaut, wo man fast auf den Mond fahren könnte. Das ist so gut selbstversorgend. Ich glaube, ich kann nur sagen, eben, ich wünsche euch noch sehr viel Spaß bei dieser Reise und vielleicht, wenn Interesse da ist, später mal ein Podcast aus Kasachstan oder aus der Mongolei. Das wäre schön. Und ich hoffe natürlich, dass Lent dich weiterhin mit genug passivem Einkommen unterstützen kann, dass du die Reise wirklich auch genießen kannst.
Danke, Florian. Davon bin ich überzeugt. und wie stabil mein Wohnmobil ist, das sehe ich erst auf die Rumpelpiste. Bis jetzt ist also schon in Schweden gibt es viel so Kiespisten, aber ist noch ziemlich eigentlich eben und glatt gemacht. Also ich sehe erst, ich glaube, dann richtig in Iran oder ja, Aserbaidschan oder wo immer das ist, wie fest mein Aufbau dann wirklich ist. Mal schauen.
Gut. Ja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche dir eine sehr gute Weiterreise.
Danke.